Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörer. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Kasachstan ist das neuntgrößte Land der Erde, 7,5-mal so groß wie Deutschland, 32-mal so groß wie Österreich und etwa 66-mal so groß wie die Schweiz. Aber mal ehrlich, wer von uns hat irgendeine Vorstellung, wie es dort aussieht, wer dort lebt, woran die Menschen dort glauben und wie es ihnen geht? Und doch wird diese Region immer wichtiger, gibt es auch geschichtlich bedingt viele Verknüpfungspunkte mit Deutschland, denn viele Russlanddeutsche sind unter Stalin in der Sowjetunion aus den Wolga-Gebieten dorthin verschleppt worden. Über diese Geschichte und das Leben der Katholiken in Kasachstan geht es heute bei Weltkirche aktuell. Telefonisch zugeschaltet ist uns gleich Janusz Kaleta, der Bischof von Atyrau im Westen des Landes. Herr Bischof, ich habe eben die mitunter leidvolle Geschichte der Katholiken Kasachstans schon angedeutet. Kasachstan galt als Ansiedlungsgebiet für vertriebene Volksgruppen und ist erst 1991 ein eigenständiger Staat geworden. Wie muss man sich die Zustände denn dort im Jahr 1941 vorstellen, als etwa 1 Million deutsche Kriegsgefangene dort in Gefangenenlagern lebten?
Ja, also es ist nicht ganz genau, dass sie Kriegsgefangene gewesen sind. Das ist eine sehr große Gruppe von Wolga-Gebiet, von Schwarzmeer-Gebiet, der sogenannten Wolga-Deutschen, die schon etwa 200 Jahre in Russland gelebt haben. Und als Weltkrieg begann, also Krieg zwischen Stalin und Hitler begann, Stalin hat diese Gruppe nach Kasachstan übersiedelt. Sie haben selbstverständlich nicht alle in Gefängnissen gelebt. Da sind auch Arbeitslager. Sie sind zu verschiedenen Orten geschickt worden und dort mussten zusammen mit Einheimischen leben. Sie mussten aber sich jeden Tag anmelden bei der Polizei. Selbstverständlich am Anfang, diese Wohnungsbedingungen sind ziemlich schwer gewesen. Sie haben, sag mal, in diesen Baracken ziemlich oft gelebt oder in sehr primitiven Häusern ohne Heizung, ohne guten Bedingungen. Ja, das Leben war wirklich nicht leicht, besonders für jüngere Generation. Die Kinder haben meistens keine Schule, gewisse Zeit keine Schule besucht. Ja, die Eltern mussten als Zwangsarbeiter dort ohne großen Lohn zu haben arbeiten.
Also eine schwere Zeit. Und Sie sagten aber auch, dass die Wurzeln, die deutschen Wurzeln, aber auch die polnischen Wurzeln, viele Polen lebten ja auch dort, noch viel weiter zurückreichen. Inwieweit ist das denn heute noch spürbar im Land?
Ja, die polnische Bevölkerung kommt nach Kasachstan ein bisschen früher, in 30er, 34, 36. Und das sind meistens die Leute, die in sowjetischen Grenzen gelebt haben, in Ukraine, in Weißrussland. Stalin hat seine Westgrenze von Sowjetunion, sag mal, gereinigt, wollte reinigen und hat diese Leute, die in der Nähe von der Grenze gelebt haben, nach Kasachstan übersiedelt. Das sind meistens Bauer. Sie sind nach Nordkasachstan geschleppt und dort im Landwirtschaft gearbeitet haben. Bis heute gibt es einige sogenannte polnische Dörfer, wo Mehrheit von Einwohnern polnische Wurzeln hat. Ziemlich viele sind Leute mit polnischer Abstammung, sind auch nach Kasachstan getroffen, weil sie Arbeitsbefehl bekommen haben. Also sie mussten nach der Schule gerade in Kasachstan arbeiten.
Trotz der harten Maßnahmen, die Sie gerade angedeutet haben, hat der christliche Glaube auch in Kasachstan überlebt. Wie war das möglich?
Zuerst dank der starken Glaube von diesen, die dort übersiedelt worden sind. Ja. In deutschsprachigen Gruppe sind ziemlich viele Leute gewesen, die wirklich etwas von Glauben gehalten haben. Also sie haben gebetet zu Hause, sie haben Bibel gelesen, sie haben ziemlich oft Friedhöfe besucht und sich am Sonntag in einer Wohnung, meistens in den Wohnungen gesammelt haben, um zu beten. Das ist auch ziemlich wichtig, dass relativ viele Priester damals während sowjetischen Zeiten nach Kasachstan gegangen ist und dort gelebt haben. Zu diesen bekanntesten gehört Pater Bukowinski, Dzepetski. In Westkasachstan hat Pater Karl Thomas von Gumperberg gearbeitet. Das war ein deutscher Kapuziner, der früher in Riga gelebt hat. Also diese Einflüsse von Priestern sind nicht zu überschätzen. Sie haben große Schwierigkeiten, aber doch dort im Zentral- und Nordkasachstan ein paar Mal pro Jahr sind zu diesen kleinen katholischen Gemeinschaften gekommen, um zu Beichte zu hören, Messe zu feiern und auch andere Sakramente zu spenden.
Also es waren zum Teil ganz einfache Gläubige, die den katholischen Glauben dort in dieser Region am Leben erhalten haben. Der Glaube hat überlebt und Herr Bischof, jetzt machen wir einen Sprung in die Jetztzeit. Kasachstan ist, und das werden viele gar nicht wissen, ein Vielvölkerstaat. Dort leben über 100 verschiedene Volksgruppen. Gibt es da bei einem so jungen Staat wie Kasachstan eigentlich so etwas wie ein Nationalbewusstsein oder muss sich das Land erst noch finden?
Ja, genau. Also es sind mehr als 130 Nationalitäten. Und selbstverständlich die starke nationale Bewusstsein und immer stärker hat diese kasachische Gruppe. Sie haben ziemlich lange keine Möglichkeiten, sich entwickeln zu haben. Also kasachische Sprache war nachteilig. Und jetzt zuerst zu diesem nationalen Bewusstsein gehört die kasachische Sprache. Also die Kasachen versuchen schon, kasachische Sprache wieder zu lernen. Das war nicht immer der Fall, dass ein Kasache kasachisch sprechen konnte. Jetzt mehr und mehr. Auch die, die irgendwie in Kasachstan leben und arbeiten, versuchen auch kasachisch zu lernen. Jüngere Generation im Allgemeinen spricht viel besser kasachisch. Also das gehört dazu. Es gibt diese Soziotechniken, wo man nationale Bewusstsein wecken will. Dazu gehört gewissermaßen zum Beispiel Sport, also national olympische Spiele. Da trägt ein bisschen dazu, dass die Kasachen oder alle, die in Kasachstan leben, irgendwie eigene Sportler unterstützen. Dazu gehört auch gewisse und bewusste Politik von der Stadt. Sicher, Nationalbewusstsein ist nicht so stark wie in Deutschland oder in der Schweiz oder in Polen, aber es wächst.
Ein Wort zu den konfessionellen Zahlenverhältnissen in Kasachstan. Wie viele Katholiken leben dort eigentlich und welche Glaubensgemeinschaft stellt die Mehrheit dort?
Wir sprechen meistens, wenn es um Religion geht, sprechen wir über diesen nationalen Maßstaben. Also man spricht, Kasachen gehören zu Islam. So, die Russisch sprechen und als Russen geboren sind orthodox. Und die anderen entweder protestantisch oder katholisch oder ungläubig. Das sind eigentlich nicht so scharfe Kriterien und ziemlich oft geht es nicht so. Zuerst gibt es ziemlich viele gemischte Familien. Also der Vater ist ein Kasache, die Mutter ist russisch oder polnisch oder deutsch. Und da weiß man schon nicht genau, wie kann man eine solche Person qualifizieren. Also diese nationalen Kriterien sind ziemlich unscharf. Und dass jemand als Kasache geboren ist, bedeutet überhaupt nicht, dass er sehr, sehr gläubig als Anhänger von Islam ist. Im Gegenteil, meistens Kasachen und die russische Abstammung haben, sind nicht so religiös. Jetzt selbstverständlich die jüngere Generation sucht eigene Wurzeln. Und wir finden in der Kirche eigentlich zwei größere Gruppen, also die Älteren, die bewusst sind, dass sie zu einer gewissen Kirche gehören oder dass sie eine Religion haben. Das heißt, sie sind russisch-orthodox oder muslimisch. Und eine jüngere Generation, die eigentlich offen auch für die neue Wege ist.
Ja, wir werden später darauf zu sprechen kommen, wenn es auch um die Religionsfreiheit geht. Jetzt aber noch eine Frage zur wirtschaftlichen, zur sozialen Lage des Landes. Man liest immer wieder, diese Lage sei katastrophal bis verzweifelt. Was bedeutet denn das konkret?
Nein, Kasachstan, das kann ich nicht sagen. Ja, da schreiben die, die nicht so viel über Kasachstan wissen. Ja, die wirtschaftliche Lage in Kasachstan kann ziemlich gut sein. Und das ist einerseits, der Staat ist ziemlich reich. Sie haben unzählige Bodenschätze, zuerst Erdöl, Gas, aber auch Chrom, Nickel, Uranium und so weiter. Also eigentlich die Stadt ist auch ziemlich reich. Es heißt nicht, dass alle Leute reich sind. Ja, diese, die gute Arbeit haben, die manchmal für internationale Firmen arbeiten, die haben ziemlich gute Löhne und die können ganz gut leben. Und das ist, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber auch nicht so viel. Andererseits, da sind die Leute, die keine gute Arbeit haben. Also wir haben einen Prozess von Umstrukturierung. Viele gehen in die Städte und haben keine Wohnung. Bei so hohen Preisen für die Wohnungen ist es ja schon ziemlich schwierig, eine eigene Wohnung zu haben oder zu mieten. Und dazu kommt auch eine Frage um Alkoholismus, Narkomanie. Wenn jemand trinkt und arbeitet nicht, das ist ja eine ziemlich schwierige Situation. Die Familien, alleinerziehende Mutter, also höhere Scheidungsrate, irgendwie macht auch die ganze Gesellschaft kaputt. Also alleinerziehende Mutter mit einem Kind kann nicht so gut zurechtkommen, also kann nicht so gut verdienen. Es ist auf alle Fälle nicht genug, um die Familie zu erhalten.
Vielen Dank, Herr Bischof. Bis hierher. Nach der Musik mehr über Kasachstan und die katholische Kirche des Landes. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Im dritten Teil unserer Reihe über die Wendezeit im Osten sprechen wir heute über Kasachstan. Telefonisch zugeschaltet ist uns der Bischof von Atyrau, Dr. Janusz Kaleta. Und Herr Bischof, 20 Jahre Wende im Osten, das bedeutet auch, vieles ist besser geworden, vor allem natürlich bei der Religionsausübung, bei der Religionsfreiheit, die in Kasachstan von der Verfassung garantiert ist. Aber was heißt das konkret? Was dürfen Sie als katholische Kirche, was dürfen Sie nicht?
Wir haben in Kasachstan gewisse sowjetische Erbe. Also diese Religionsfreiheit ist ziemlich von der Staatsbeamten beobachtet und ständige Anmeldungen, Registrationen, Erlaubnissen, da machen manchmal das Leben schwierig. Was können wir? Also wir haben keine Schwierigkeiten, Liturgie zu feiern und sich in unseren Kirchen und Pfarreien zu sammeln. Ganz andere Situation ist schon, wenn wir keine Kirche haben, keine eigenen Gebäude. Also eine neue Pfarrei zu gründen, das ist ja immer ziemlich spannend. Wenn die Leute zuerst in eine Wohnung gehen, in einem Blockhaus, wo verschiedene Leute von verschiedenen Konfessionen und Nationalitäten leben, da ist schon immer spannend, ob wir keine Schwierigkeiten kriegen. Weiter gibt es gewisse Schwierigkeiten oder es ist kaum möglich, konfessionelle Schulen zu gründen, also katholische Schulen, Kindergarten und so weiter. Da geht es nicht so gut. Wir können ohne Probleme, zurzeit ohne Probleme, ausländische Hilfe, ausländische Priester und Ordensschwestern einzuladen, auch die Laien. In meiner apostolischen Administratur haben wir 9 Priester, 3 Ordensschwestern und etwa 15 Laienhelfer. Zurzeit, ja, es ist mühsam, alle diese Einladungen zu vorbereiten und weiter anmelden und Erlaubnisse zu kriegen, aber es ist möglich. In Kasachstan, ich muss sagen, gibt es mindestens offiziell eine Politik, die Toleranz als ziemlich wertvolles Schatz zeigt. Also der Präsident hat ziemlich oft über Toleranz gesprochen. Er spricht ständig darüber, dass alle Nationen in Kasachstan sollen in Frieden leben, dass jeder eigene Werte hat und kann zu Wohlstand in Kasachstan beitragen. Gewisse Intoleranz von unten kommt immer wieder. Es ist nicht so gut, wenn jemand von draußen kommt und sofort wird erste Geige spielen.
Man soll sich als Fremder also nicht zu offensiv verhalten. Dennoch hat die Kirche ja einen Missionsauftrag. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass die katholische Kirche bei der Evangelisierung, besonders in Ländern, in denen Christen die Minderheit bilden, eher vorsichtig agiert. Wie versuchen Sie innerhalb dieses Rahmens tätig zu sein? Wie gehen Sie bei der Evangelisierung in Kasachstan vor?
Ja, es ist ziemlich wichtig, dass die Leute die katholische Kirche nicht als Gefahr sehen. Dass die zu uns kommen, zum Beispiel ziemlich viele junge Leute, Englisch zu lernen und Gitarre spielen zu lernen. Und es heißt nicht, dass sie sofort katholisch sein sollen oder dass wir sehr stark für die katholische Kirche Werbung machen. Zuerst ist es wichtig, dass sie in der katholischen Kirche kein großes Gefahr sehen, dass sie in Priester, in Ordensleuten, in Laienarbeiter normalen Menschen sehen, die auch gewisse Schwierigkeiten haben, die können zusammenleben. Ja. Dazu kommen wie immer wieder die Leute, die ein bisschen mehr über katholische Kirche wissen wollen und sich ein bisschen näher zur katholischen Kirche kommen wollen. Also für diese haben wir Vorbereitung, Sakramentenvorbereitung. Das dauert meistens ein Jahr oder und ziemlich oft noch mehr. Wir haben bei vielen Taufen von Erwachsenen, die bereiten sich für die Taufe mehr als ein Jahr vor oder sind irgendwie mit der katholischen Pfarrei verbunden und erst nach ein paar Jahren sich entscheiden, katholisch zu werden.
Ja, Kasachstan ist ja ein Land, in dem sich knapp 40% als zu keiner Religion zugehörig erachten. Ist das eine besondere Herausforderung für Sie? Sprechen Sie diese Menschen an oder müssen Sie dort bei denen auch vorsichtig sein?
Gut, aber wenn wir Westeuropa nehmen, da sind auch ziemlich viele, die nicht gerade so kirchlich sind und auch ziemlich oft bei diesen, die getauft und gefirmt und sind und erste Kommunion empfangen haben, sie sind auch ziemlich kritisch zur Kirche eingestellt. Es gibt eigentlich keine sehr großen Unterschiede ja, zwischen diesen unseren lauen Christen und dort in Kasachstan lauen Christen und lauen Muslime. Eigentlich, ich erfahre nicht so viel Aggression. Also wahrscheinlich die Aggressionsniveau auf diesem religiösen Boden ist nicht höher als hier in Westeuropa.
Also doch ein relativ tolerantes Gesamtklima. Und das zeigt sich vielleicht auch daran, dass im Jahr 2006 erstmals zwei religiöse Feste in den kasachischen Kalender aufgenommen wurden, nämlich ein muslimisches Fest und eben Weihnachten, was ja eigentlich erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass die Christen doch eine recht kleine Minderheit sind. Wie wichtig war denn das für die Christen in Kasachstan?
Es geht um orthodoxe, russisch-orthodoxe Weihnachten und doch die russische Minderheit, das ist etwa 30%, und im Norden, das ist große Mehrheit, manchmal bis 80% und 90%. Also am 7. Januar feiern wir orthodoxe Weihnachten. Ja, das ist eigentlich kein Wunder, ja.
Im Frühjahr 2006 sind die ersten Priesteramtskandidaten im Seminar von Karaganda zu Priestern geweiht worden. Welche Bedeutung hat die Förderung des einheimischen Nachwuchses für die Kirche in Kasachstan?
Sicher zur Zeit Mehrheit von Priester und Ordensschwester, die in Kasachstan arbeiten, stammt aus Ausland ab. Und es ist einerseits ziemlich wichtig, da kommen zu uns die Leute, die selbstbewusst sich für Kasachstan, für Missionen in Kasachstan entschieden. Sie sind meistens ziemlich aktiv, sie haben gute Beziehungen in eigenen Ländern und überhaupt in der Kirche. Sie versuchen, diese Pfarreien, diese Gemeinschaften, wo sie geschickt sind, aufbauen. Und das geht am Anfang eigentlich ziemlich schnell. Ohne ausländische Kräfte konnten wir eigentlich nicht zu viel machen. Andererseits, auf Dauer, es ist unmöglich, nur mit Ausländern zu arbeiten. Wir beten ständig für neue Berufungen, für neue katholische Priester, die aus Kasachstan stammen, und Ordensschwestern. Das ist eine lange Geschichte. Es ist nicht so leicht zu sehen, ob jemand Priester sein will, weil er wirklich, wirklich berufen ist, oder nur weil es ihm gefällt, dass der Priester ein eigenes Auto benutzen kann. Dazu kommt selbstverständlich diese Situation, dass Mehrheit in Westkasachstan zum Beispiel, Mehrheit von diesen jungen Leuten sind erst ein paar Jahre in der Kirche. Also gewisse, sie haben eigene Vorstellungen von der Kirche, von Priester zu sein, manchmal kaum mit allgemeinen Vorstellungen über Priester vereinbar.
Also die Priesterausbildung, die Ausbildung von guten Priestern vor allen Dingen auch, ist ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit. Was sind weitere Prioritäten?
Ja, in Westkasachstan vor 10 Jahren, als ich dort geschickt worden bin, haben wir nur eine Pfarrei, nur eine Kirche. Um in Kasachstan arbeiten zu können, brauchen wir für unsere Gemeinden eine Kirche oder eine Kapelle, wo wir uns sammeln können. Für mich Schwerpunkte, das sind diese Bauarbeiten. Ich weiß, dass wenn eine Pfarrei zum Beispiel in Aktau sich entwickeln konnte, dann müssen wir dort eine Kapelle bauen. Auf Dauer ist es unmöglich, entweder in einer Wohnung Liturgie zu feiern oder einen Raum zu mieten. Zurzeit ist es wichtig, man weiß nicht, wie lange können wir noch diese Kirchen bauen, wie sich die Situation weiterentwickelt.
Was meinen Sie konkret, was befürchten Sie, eine Änderung im Gesetz?
Ja, also es wird ein neues Gesetz über religiöse Freiheit vorbereitet. Zurzeit der Präsident hat dieses Gesetz zum Verfassungsgericht geschickt. Und wenn es mindestens einige Regelungen von diesem Gesetz eintreten, da wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Nicht unmöglich, aber doch werden wir größere Schwierigkeiten haben.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Heute mit dem dritten Teil unserer Reihe zur Wende im Osten vor 20 Jahren. Unser Gesprächsgast ist der Bischof von Atyrau in Kasachstan, Dr. Janusz Kaleta. Und da, Herr Bischof, hatten wir vor der Pause schon festgestellt, dass sich im Land in Sachen Religionsfreiheit schon einiges zum Besseren gewandelt hat. Natürlich vor allen Dingen im Vergleich zur Zeit in der Sowjetunion. Es ist aber auch auf wackeligen Füßen, wie Sie gerade noch vor der Pause sagten, mit Bezug auf das neue Gesetz, das in Vorbereitung ist. Wir müssen uns aber auch ein wenig die Lage in der Region vor Augen führen. Zentralasien, das ist ein Gebiet, das uns Europäern noch ziemlich unbekannt ist. Aber die politische und wirtschaftliche Bedeutung dieser Region, die nimmt zu. Dort prallen gewissermaßen die geostrategischen Interessen Russlands, der USA und Chinas aufeinander. Und es ist eine Region, in der der Islam dominiert. Sitzen Sie in Kasachstan gewissermaßen auf einem Pulverfass?
Also ich glaube, dass ein Problem kann auch zu einer Chance werden. Wir haben in unseren Pfarreien ziemlich viele Ausländer, gerade die aus Westeuropa oder Amerika zu uns kommen, aus Südasien, aus China, ziemlich viele russische Unternehmer und Arbeiter. Und es ist eine Bereicherung der Kirche, wenn wir Heilige Messe auf Englisch, auf Italienisch, auf Russisch feiern. Und zu diesen Gottesdiensten sind auch die Ausländer kommen. Da ist ein Glaubenszeugnis für unsere einheimische Katholiken. Dazu, ich schätze, einige Prozenten von unseren Katholiken, da sind stammen von diesen gemischten Familien. Also da meistens die Frauen sind einheimisch und die Männer kommen aus Ausland aus. Ich habe Trauungen gehabt zwischen Männern, die aus Spanien nach Kasachstan gekommen sind, aus Ungarn, aus Amerika. Es ist solche Situation. Wir müssen diese konkrete Situation wahrnehmen und machen, was es möglich ist. Ja.
Der Vatikan hat ja die kirchlichen Strukturen in der Region ausgebaut. Ihr eigenes Bistum ist ja auch noch ein sehr junges Bistum. Und das deutet doch darauf hin, wie wichtig dem Papst Zentralasien ist. Welche Bedeutung hat Kasachstan in kirchlicher Hinsicht in der Region, aber auch insgesamt?
Die kirchlichen Strukturen sind ziemlich wichtig. Wenn wir haben in Kasachstan 3 Diözesen und diese apostolische Administratur. Und jede Diözese, jede Administratur hat eigene Vertreter, also der Bischof, der Administrator. Der kann sich für die Kirche, für die lokale Kirche auch global einsetzen. Also wenn wir eine ständige Struktur, nicht nur Pfarreien, einzelne Pfarreien haben, aber auch Diözese, der Bischof hat ein bisschen mehr Bedeutung in Gesprächen mit den Staatsbehörden als der einzelne Pfarrer. Also sicher, diese Strukturen sind innen in Kasachstan ziemlich wichtig. Draußen auch. Kasachstan gilt als ein Land, wo relativ große religiöse Freiheit herrscht. Und wir können gewissermaßen auch die Kirche, katholische Kirche in anderen zentralasiatischen Ländern unterstützen, beziehungsweise in Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan. Wir treffen uns mit Priestern und Bischöfen aus diesen Ländern mindestens einmal pro Jahr zusammen. Das gibt auch Möglichkeit, städtliche Behörden dort in diesen Städten zu besuchen. Eigentlich das ist ein Weg zu einer normalen Situation der Kirche.
Herr Bischof, ein großes Anliegen der Päpste Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Und gleichzeitig auch eine wichtige Aufgabe des Hilfswerks Kirche in Not ist die Versöhnung mit den orthodoxen Kirchen, was ja nicht immer ganz leicht ist. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen in Kasachstan?
Auf diesem alltäglichen Niveau, wir haben eigentlich keine schlechte Beziehungen mit den orthodoxen Priestern. Es gibt kein Hass zwischen Katholiken und Orthodoxen. Wenn es um diese feindliche Gäste, sprich, das sind meistens, die kommen meistens von oben, besonders in der orthodoxen Kirche, da kommt immer wieder, aber ja, es ist auch nicht allzu zu ernst zu nehmen, ja.
Also die Ökumene wächst von unten gewissermaßen.
Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, ich kann mich vorstellen, dass in 20 Jahren wir werden ja ziemlich enge Beziehungen haben, ziemlich gute Kontakte haben. Man kann nicht allzu schnell Ökumene bezwingen, weil die orthodoxe Kirche muss auch eigene Strukturen zu bauen, eigene Bewusstsein zu bilden. Der Schwach ist, ja, und es ist bewusst, dass er schwach ist. Meistens hat dieses Aggressionsniveau ist höher. Sie möchten sich selbst schützen von den katholischen oder protestantischen Einflüssen. Sie wollen nicht eigene Identität zu verlieren.
Also könnte man sagen, wenn auch die russisch-orthodoxe Kirche sich erst einmal wieder erholt hat von den Wunden, die 70 Jahre Atheismus hinterlassen haben, mehr Selbstbewusstsein wiedergewonnen hat, dann wird das auch positive Auswirkungen auf das Verhältnis zur katholischen Kirche haben.
Ich glaube schon, ja. Konkurrenz, wenn wir europäische Maßstaben nehmen, es gibt kaum Konkurrenz. Gibt es nur wenige Pfarreien, nur wenige Priester. Also man kann ganz ruhig Eigenes tun und wir haben nicht zu viele Streitpunkte mit den Orthodoxen.
Herr Bischof Kaleta, abschließende Frage, wenn wir jetzt ein wenig in die Zukunft blicken. Wo sehen Sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren Ihre größten Aufgaben in Ihrem Wirkungsgebiet oder für die Kirche Kasachstans insgesamt? Und was sind Ihre Hoffnungen für das Land?
Ja, ich hoffe, dass wir in Kasachstan katholische Kirche überlebt und sich entwickeln kann. In meiner apostolischen Administratur, wie ich gesagt habe, ich glaube, dass wir eine ständige Pfarreinetz haben. Dazu braucht man noch einige kirchliche Gebäude zu bauen, dass wir ein bisschen mehr Personal haben, also Priester, Ordensleute, Ordensfrauen, auch Laien, die sich einsetzen können und langsam auch eigene Leute, eigene Priester und Ordensleute dort ausbilden und vorbereiten können. Zurzeit Dynamik des Wachstums in unseren Pfarreien ist ziemlich gut. Wie weit es geht, es hängt von vielen Faktoren ab. Zuerst von die in der Kirche arbeiten, also Priester und Ordensleute und so weiter, aber auch von dem Gesetz in Kasachstan. Ob es möglich wird, weiter für die Ausländer weiter dort nach Kasachstan gehen und dort arbeiten. Ob es möglich wird, ohne allzu großen Schwierigkeiten uns mit den Kindern und Jugendlichen bearbeiten, ob es möglich wird, auch einige andere Institutionen zu gründen, wie Schulen, Kindergarten. Es ist immer eine Frage um die materielle Mittel. Gott sei Dank in Westkasachstan, in einigen unseren Pfarreien, wir sind fast unabhängig, wenn es um diese laufende Ausgaben geht. Es ist unmöglich, größere Projekte zu finanzieren. Also die Frage um das Überleben, das ist auch die Frage um die Hilfe von draußen, Hilfe von solchen Organisationen wie Kirche in Not, wie Novabis, bischöfliche Konferenzen in anderen katholischen Ländern wie Italien, Polen, Vereinigte Staaten. Also wir hoffen für diese Hilfe. Ohne diese Hilfe, es ist schon klar, wird es keine weitere Entwicklung unseren Gemeinschaften möglich.
Also vielen Dank, Herr Bischof. Wir haben gelernt, die Kirche in Kasachstan ist noch eine junge Kirche, eine Kirche, die im Aufbau begriffen ist, aber auch eine Kirche, die aufblüht und dennoch auf die Hilfe, auf unsere Hilfe auch angewiesen bleibt. Wir danken Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit und dürfen Sie abschließend noch um Ihren bischöflichen Segen für unsere Hörer bitten.
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Er segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Vergelt's Gott. Danke.
Das war Weltkirche aktuell, heute mit Bischof Dr. Janusz Kaleta aus der Apostolischen Administratur Atyrau in Kasachstan. Wenn Sie mehr über das Land und die Hilfsprojekte von Kirche in Not dort erfahren wollen, haben Sie wie immer Gelegenheit, dies über die Internetseiten der einzelnen Landessekretariate zu tun. Und eine wichtige Information habe ich auch noch für alle Freunde in Deutschland. Das Münchner Büro von Kirche in Not zieht um, und zwar in die Räumlichkeiten der ehemaligen Filiale der Oblatenmissionare auf der Lorenzoni-Straße Nummer 62 in München. Dadurch ändert sich auch die Telefonnummer. Diese lautet ab kommenden Mittwoch, den 18. März, 089 für München 6424888. Und die 0, ich wiederhole, 089 für München, 6424, dreimal die 8 und dann die 0. Nächste Woche sprechen wir über den Papstbesuch in Angola. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Liebe und Gute. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.